Kaum etwas verletzt eine Gemeinde so tief wie versteckte Lagerbildung und immer neue Lehrdiskussionen, die mehr Hitze als Licht erzeugen. Hinter scheinbar frommen Themen kann sich ein Geist verbergen, der Trendstadt baut. Der Titusbrief öffnet einen klaren Blick dafür, wie Gott sein Volk durch das lebendige Evangelium sammelt und wie wir reagieren sollen, wenn Einzelne durch ihre Meinungen Spaltungen säen. Gottes Erlösung, Erben des ewigen Lebens statt Opfer von Lehrstreit. Paulus setzt in Titus 3 einen deutlichen Kontrast. Bevor er von törichten Streitfragen spricht, verweilt er bei der Quelle unseres Heils, der Freundlichkeit, Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Rettete er uns, nicht aus Werken in Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. In diesen wenigen Worten öffnet sich ein weiter Horizont. Gott begegnet uns nicht zuerst als Richter in einer Lehrdebatte, sondern als der, der uns innerlich neu macht. Sein rettendes Handeln ist kein abstraktes Dogma, sondern eine schöpferische Wirklichkeit, er wäscht, erneuert, rechtfertigt und macht uns zu Erben. Damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Wer in diesem Licht steht, spürt, wie klein und blass viele Lehrkontroversen daneben werden. In den Versen 4 und 5 lesen wir von bestimmten göttlichen Eigenschaften, Freundlichkeit, Liebe und Barmherzigkeit. Wenn diese Eigenschaften zusammenkommen, ergibt das Gnade. Gott hat seine Liebe, Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Gnade ausgeübt, um uns zu erretten. Durch diese göttlichen Eigenschaften hat Gott uns errettet. Diese Eigenschaften sind jedoch die Quelle, sie sind nicht die Tätigkeit und nicht der Vorgang. In diese Bewegung hinein stellt Paulus den ernüchternden Hinweis, törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Das Wort töricht trifft den Kern, es geht nicht darum, dass jede Frage nach Lehre falsch wäre, sondern dass manche Fragen den Anschluss an Gottes rettendes Tun verloren haben. Sie sind wie Umwege im Kopf, die das Herz austrocknen. 1. Mose 2 beschreibt zwei Bäume, den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Paulus greift diese Linie auf, wenn er vor einer Erkenntnis warnt, die nicht zum Leben führt. Lehrstreitigkeiten, die sich um Spekulationen und endlose Genealogien drehen, nähren zwar den Stolz des Verstandes, aber nicht das Leben aus dem Geist. So entsteht ein Christentum, das viel weiß und doch wenig liebt. Zwischen diesen beiden Linien, der Linie des Lebens und der Linie leerer Erkenntnis, entscheidet sich, ob jemand ein Erbe des ewigen Lebens oder ein Opfer von Lehrstreit wird. Wer in Gottes Gnade lebt, gewinnt in den Kontroversen eine neue Frage, was fördert das Wirken des Heiligen Geistes, was stärkt die Hoffnung, was baut den Leib Christi? Lehrfragen verlieren nicht ihre Bedeutung, aber sie ordnen sich dem Höheren unter. Streitigkeiten, die nur Meinungen schärfen, aber nicht Christus vermitteln, verlieren ihre Faszination. So wird das Herz frei, sich auf das zu konzentrieren, was Gott tatsächlich tut, Menschen durch Christus in das Leben der kommenden Welt hineinzustellen und sie als lebendige Steine in seinem Haus einzufügen. Die Erinnerung an Gottes rettendes Werk ist darum nicht nur eine theologische Grundlage, sondern ein Schutz für die Seele. Wer sich immer wieder von der Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes berühren lässt, wird weniger anfällig für die Magie der Kontroverse. Das Evangelium macht weit, aus Schuldigen werden Erben, aus Einzelgängern werden Glieder an einem Leib. In dieser Weite werden Lehrgespräche fruchtbar, weil sie von Dankbarkeit getragen sind. Wo dagegen das Herz sich an die Auseinandersetzung klammert, wird der Glaube hart und die Gemeinschaft brüchig. Die Gnade, die uns gerechtfertigt hat, möchte auch unsere Art heilen, über Wahrheit zu sprechen, damit in allem etwas vom Duft des ewigen Lebens spürbar wird. Rettete er uns, nicht aus Werken in Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Wer sich vom rettenden Handeln Gottes prägen lässt, gewinnt einen inneren Maßstab für Lehre und Streitfragen, was aus der Gnade kommt, führt in das Leben, was sich von ihr löst, wird unnütz und raubt Kraft. In dieser Sicht darf das eigene Herz immer neu von der Hoffnung des ewigen Lebens hergeordnet werden, statt sich in den Seitengassen der Kontroverse zu verlieren. Christus und die Gemeinde im Zentrum, nicht fromme Nebenthemen. Wenn Paulus von gesunder Lehre spricht, denkt er nicht an ein wohlgeordnetes Regal von Lehrsätzen, sondern an Gottes lebendige Haushaltung im neuen Bund. Er sieht Christus als Mitte und die Gemeinde als seinen Leib. In Epheser 1 fasst er beides zusammen: Gott hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Lehre ist gesund, wenn sie dieses Zentrum schärfer hervortreten lässt, wenn sie hilft, Christus zu gewinnen und als Leib zu leben. 1. Timotheus 1 bringt dies auf den Punkt, indem es vor Mythen und endlosen Geschlechtsregistern warnt, die eher Streitfragen hervorbringen als die Ökonomie Gottes, die im Glauben ist. Die neutestamentliche Ökonomie, Gottes Plan, Christus in Menschen hineinzuteilen und sie zu einem Leib zu bauen, ist der Maßstab, an dem sich jede Lehre messen lassen muss. Der Dienst des Herrn ist nicht die Lehre irgendeiner einzelnen Person. Der Dienst ist die Lehre von Gottes neutestamentlicher Ökonomie. Das bedeutet, dass der Dienst des Herrn die gesunde Lehre ist, die uns die neutestamentliche Ökonomie vermittelt. Damit wird sichtbar, warum selbst schöne und scheinbar fromme Themen zur Nebenlinie werden können. Liebe, Psalmen, geistliche Übungen, moralische Fragen, all das gehört in das Leben des Glaubens. Doch sobald ein Thema isoliert wird und losgelöst von Christus und der Gemeinde im Mittelpunkt steht, verschiebt sich der Schwerpunkt. Aus der Frage, wie Christus in uns Gestalt gewinnt, wird die Frage, wer die reinere Auslegung, die konsequentere Praxis, die geistlichere Erfahrung hat. Galater 5 erinnert daran, was im Zentrum steht, denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Form, Zugehörigkeit und individuelle Vorlieben verlieren ihre Macht, wenn Christus selbst das Herz ausfüllt. Eine praktische Prüfung erwächst daraus fast von selbst, wohin führt eine bestimmte Lehre, eine bestimmte Betonung? Wenn eine Lehre dazu hilft, Christus persönlicher zu kennen, die Brüder und Schwestern liebevoller zu sehen und das gemeinsame Leben im Leib zu vertiefen, steht sie im Strom der neutestamentlichen Ökonomie. Wenn sie dagegen hauptsächlich Meinungen schärft, Grüppchen bildet und das Wir-Gefühl schwächt, ist ein sektiererischer Zug darin verborgen, selbst wenn die Argumente biblisch klingen. Titus 1 mahnt, nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Hinter vielen Nebenthemen stehen am Ende menschliche Gebote, nicht der lebendige Christus. Diese Sicht befreit von einer subtilen Angst, der Angst, etwas zu verpassen, wenn man nicht jede Debatte mitführt. Wer Christus und die Gemeinde als Zentrum entdeckt, darf manches Thema bewusst kleiner werden lassen, ohne die Wahrheit zu verraten. Entscheidend ist nicht, ob jede Frage erschöpfend geklärt ist, sondern ob die Gemeinde in Liebe wächst und Christus in ihr Raum gewinnt. So lernt das Herz, genauer hinzuschauen, wo Christus zunimmt, verliert der sektiererische Geist seine Anziehung. In einem solchen Klima bleibt Lehre nicht Theorie, sondern wird Wegweisung in ein gemeinsames Leben, in dem ihr alle Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus seid, verschieden in den Akzenten, aber eins in der Mitte. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und nicht auf Mythen und endlose Geschlechtsregister zu achten, die eher Streitfragen hervorbringen als die Ökonomie Gottes, die im Glauben ist. Wer Lehre von Gottes neutestamentlicher Haushaltung herdenkt, lernt die Stimmen zu unterscheiden, was auf Christus und seinen Leib hinführt, nährt das Leben, was das Augenmerk auf Sonderthemen, Formen oder Gruppen lenkt, schwächt die Einheit. So kann das Herz in der Fülle der Themen ruhig bleiben und sich an dem freuen, was Christus in seiner Gemeinde aufbaut. Mit einem sektiererischen Menschen umgehen. Paulus spart in Titus 3 nicht mit klaren Worten, wenn er von einem sektiererischen Menschen spricht. Einen spalterischen Menschen weise nach einer ersten und einer zweiten Zurechtweisung ab. Gemeint ist nicht der fragende, suchende Bruder, sondern jemand, der aus seiner Meinung eine Fahne macht und andere um diese Fahne schart. Ein solcher Mensch bildet Parteien, indem er Lehren oder Praktiken so betont, dass sie zur Grenze und zum Kennzeichen einer Gruppe werden. Seine Kraft liegt weniger in offenem Irrglauben als in der hartnäckigen Fixierung auf Sonderpunkte, die von Christus und dem schlichten Evangeliumsgemeinschaftsleben wegführen. Paulus nennt ihn verkehrt und sagt, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Die Selbstverurteilung liegt darin, dass sein Inneres gegen das Wesen des Evangeliums arbeitet, auch wenn die Worte fromm klingen. Titus 3:10 und 11 sagen, einen spalterischen Menschen weise nach einer ersten und einer zweiten Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt. Ein spalterischer Mensch ist ein heretischer, sektiererischer Mensch, der Spaltungen verursacht, indem er in der Gemeinde Parteien nach seinen eigenen Meinungen bildet. Auffällig ist, wie Paulus den Umgang mit einem solchen Menschen beschreibt. Es ist weder Härte noch Gleichgültigkeit. Zuerst steht die Zurechtweisung, zweimal. Dahinter steht die Hoffnung, dass der Bruder umkehrt, dass er merkt, wie viel Unfrieden seine Position in die Gemeinde trägt. Zurechtweisung im neutestamentlichen Sinn ist mehr als ein Hinweis auf Fehler. Sie will ans Licht bringen, was das Herz leitet, und lädt zur Umkehr ein. Doch wenn nach einer ersten und zweiten Zurechtweisung keine Bewegung erkennbar ist, zieht Paulus eine Grenze, weise, ab. Das ist kein strafendes Fallenlassen, sondern ein Schutzraum für die Gemeinde. Die Gemeinschaft soll nicht zum Resonanzboden einer Spaltung werden, die aus eigener Meinung genährt wird. Gerade in diesem Schutz zeigt sich, wie ernst Paulus die Einheit des Leibes Christi nimmt. Er setzt nicht auf eine äußerliche Harmonie, die alle Spannungen unter dem Teppich hält, sondern auf eine geistliche Klarheit, die das Gemeindeleben bewahrt. Unmittelbar danach lenkt er den Blick auf das Positive, lass aber auch die unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse sich guter Werke zu befleißigen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Statt in den Strudel von Parteibildung hineingezogen zu werden, sollen die Gläubigen in guten Werken, in praktischer Liebe und in der Unterstützung der Diener des Evangeliums stehen. Dort, wo solche Gesinnung wächst, findet ein sektiererischer Geist wenig Nahrung, weil kaum Platz bleibt für Eitelkeit und Rechthaberei. So entsteht ein ausgewogenes Bild, die Gemeinde ist eingeladen, geduldig zu ermahnen und zugleich entschlossen zu schützen. Das bewahrt davor, aus Angst vor Spaltung jede Klarheit zu meiden oder aus Liebe zur Wahrheit Menschen vorschnell aufzugeben. Wer den Blick auf den dreieinen Gott richtet, der uns durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes in ein neues Leben gestellt hat, wird nüchtern und zugleich hoffnungsvoll mit schwierigen Personen umgehen. In diesem Vertrauen kann die Gemeinde lernen, Spannungen auszuhalten, Grenzen zu ziehen, wo es nötig ist, und dennoch offen zu bleiben für Wiederherstellung. So bleibt der Raum, in dem Christus in der Mitte steht und sein Leib aufgebaut wird, bewahrt, auch wenn einzelne Wege sich zeitweise trennen. Einen spalterischen Menschen weise nach einer ersten und einer zweiten Zurechtweisung ab. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Wo sektiererische Tendenzen sichtbar werden, hilft der Weg des Apostels, mit ernsthafter, liebevoller Zurechtweisung zu beginnen und, wenn keine Umkehr erfolgt, die Gemeinde klar zu schützen. In diesem Spannungsfeld von Geduld und Konsequenz bleibt der Blick auf Christus als den Mittelpunkt bewahrt, damit nicht die Kontroverse den Raum beherrscht, sondern das wachsende Leben des Leibes. Herr Jesus Christus, du hast uns nicht berufen, Parteien zu bilden, sondern als Erben des ewigen Lebens in deiner Gnade zu leben. Danke, dass du uns aus toten Streitfragen herausrufst und uns in die lebendige Wirklichkeit deines Leibes stellst. Schenke ein nüchternes Herz, das erkennt, was von dir zum Aufbau kommt und was aus bloßem Meinungseifer entsteht. Wo wir selbst aus Rechthaberei, Verletzung oder Stolz mit Worten getrennt haben, vergib uns und heile du, was zerbrochen ist. Erfülle deine Gemeinde neu mit der sanften Kraft deines Geistes, damit Christus im Mittelpunkt bleibt und deine Liebe stärker ist als alle spaltenden Stimmen. Bewahre die Hirten und Diener in deiner Gemeinde vor Müdigkeit und gib ihnen Weisheit, mit sektiererischem Geist klar und doch in deiner Gesinnung umzugehen. Lass inmitten aller Spannungen dein Friede unser Herz und unsere Beziehungen ordnen, damit deine Gemeinde ein Ort wird, an dem dein Name geehrt und dein Leib gebaut wird. Amen.